Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Yes, lass uns Jesus einen Applaus geben. Come on. Hey, danke vielmals, Band. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Wir steigen heute ein in unsere neue Serie Your Kingdom Come. Und wenn du ein bisschen in der Bibel gelesen hast schon mal oder irgendwann in einer Kirche warst, dann wirst du wissen, das ist einer der zentralen Sätze, die Jesus uns mitgegeben hat in Vater unser, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und bei dein Reich komme, da haben wir oft ganz viele Fragen. Und wenn wir die Teachings von Jesus anschauen im Neuen Testament, dann spricht er ganz viel von diesem Reich Gottes, das Königreich Gottes. Und wir leben ja hier auf dieser Welt auf einem irdischen Reich und Jesus redet von dem Königreich Gottes, das Reich Gottes, in dem andere Maßstäbe gelten als wie auf dem Reich dieser Welt oder in den Reichen dieser Welt. Und wir wollen jetzt im ganzen Juni und auch dann im Herbst nochmal eintauchen in die verschiedensten Themen in dieses Reich, in diesem Reich Gottes, das muss man schon sagen. Und eine Sache, die möchte ich gleich hervornehmen, das Reich Gottes ist ein übernatürliches Reich Gottes, in dem anders gedacht wird und gehandelt wird, wie wir uns das oft vorstellen. Und heute haben wir die große Ehre, dass die Ilana diese Predigtserie, die mir sehr am Herzen liegt, auch eröffnen wird. Lass uns hier einen großen Applaus geben. Und wir möchten gerne für dich beten, dass Gott heute einfach die Message, die er dir aufs Herz gelegt hat, auch zu uns sprechen kann. Jesus, ich danke dir, dass du heute der Ilana begegnest, dass du sie segnest, dass du ihr was aufs Herz gelegt hast, dass sie heute mit uns scheren kann. Und wir beten einfach auch hier, wie du gebetet hast und uns gelehrt hast, dein Reich komme über der Ilana und dein Wille geschehe. Amen.
Amen. The stage is yours. Dankeschön. So, guten Morgen, ihr Wunderbaren. So schön. Wir sprechen heute über göttliche Prinzipien, also nicht nur heute, aber heute auch besonders. Und vorher im Worship bei diesem Song He Won't, dass Gott nicht versagt, hat mich diese Zeile unfassbar berührt, wo es heißt, der Regen kam und der Wind hat angefangen zu wehen. Aber mein Leben war fest und sicher auf dir als meinem Felsen. Das hat mich wirklich so berührt, weil ich bin schon eine Weile mit Gott unterwegs und ich merke einfach, dass seine Prinzipien, auch wenn die manchmal für uns Menschen nicht logisch sind, wenn wir die leben, sind die wie ein Fels, auf dem wir stehen und wir müssen uns positionieren, bevor der Wind kommt und bevor der Regen kommt, weil sonst schwemmt es uns weg. Und deswegen bin ich begeistert von dieser Serie Kingdom Come, weil Jesus bringt ganz viele Beispiele und vergleicht die solche Gleichnisse. Das Himmelreich ist wie, und wir möchten uns heute das erste gemeinsam anschauen. Aber zuerst habe ich eine Frage an dich. Hast du schon mal im Haus von jemand anderem Urlaub gemacht? Yes. Wer? Aha, ja, eh schon einige. Okay, René und ich haben das auch schon gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich mit einem Auto von jemand anderem fahre oder in einem Haus bin, das nicht mir gehört, das einen anderen Besitzer hat, dann bin ich nicht ganz so entspannt, wie wenn es meine eigene Wohnung ist und mein eigenes Haus. Vielleicht kennst du das, weil ich mir denke, das gehört mir nicht. Bloß nichts kaputt machen, nichts irgendwie komisch hinterlassen. Also das heißt, ich trage mehr Sorge zu etwas, was jemand anderem gehört als mir. Zumindest sollte das so sein. Wir haben auch schon unsere Wohnung hergegeben. Und wir haben wirklich schon beides erlebt, dass wir zurückgekommen sind und die Wohnung war so sauber wie noch nie. Ich habe gedacht, also die können jederzeit, alle 3 Monate könnten die doch mal ein paar Tage kommen. Ja? Aber ich habe auch das Gegenteil erlebt, wo ich nach Hause gekommen bin und dann selber 2 bis 3 Stunden mal geputzt habe, bis ich mich wieder einigermaßen wohlgefühlt habe in meinem eigenen Zuhause. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt wählen muss, wen ich da eher in meine Wohnung lasse, fällt die Entscheidung nicht schwer. Die Bibel redet viel von über Verwalterschaft. Also ich komme gleich drauf, was das bedeutet, und wir wollen heute über Verwalterschaft sprechen. Der Titel der Predigt ist: Wie bringe ich Ordnung in mein Leben, indem ich Dinge gut und richtig und göttlich verwalte. So kommt Ordnung in dein und in mein Leben. Und ich habe vor ein paar Wochen angefangen, die Bibel nochmal neu zu studieren. Ich zeige euch kurz, wie ich das mache. Und ich bin so begeistert. Das heißt nicht, dass du das auch so machen musst, aber vielleicht inspiriert es dich. Ich habe gedacht, okay, ich möchte die Bibel echt nochmal ein bisschen intensiver studieren und habe angefangen, das Alte Testament und das Neue Testament parallel zu lesen. Und ich lese fast jeden Tag in der Früh ein Kapitel im Alten, ein Kapitel im Neuen. Und ich habe dieses Notizbuch. Und das schaut dann so aus. Und ich notiere mir alle Dinge, die mir auffallen, die mir wichtig erscheinen und die ich interessant finde und wo ich neue Erkenntnisse habe. Also ich bin jetzt beim 2. Mose irgendwo und im Matthäus-Evangelium, also ich brauche sicher noch 5 Jahre. Aber es ist unfassbar spannend, was ich da alles erlebt habe und schon gelernt habe. Und zum Thema Verwalterschaft habe ich gerade in diesen, also in den ersten 2 Büchern Mose, aber auch im Matthäus-Evangelium ganz viel rausgefunden. Und das möchte ich möchte euch einfach heute mit euch teilen, was ich gelernt habe. Gut, und wir tauchen ein in das erste Gleichnis, wo Jesus beginnt mit: Das Himmelreich ist wie. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er 5 Beutel, einem anderen gab er 2 und dem dritten gab er 1 Beutel, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Und dann reiste er ab. Okay, was könnte Jesus mit diesem Beispiel meinen? Wer ist dieser Mann? Ich glaube, es spricht für ihn selber, oder? Jesus ist gegangen für lange Zeit, oder? Das lesen wir danach. Nach langer Zeit ist er wieder gekommen. Wer sind seine Diener? Wir. Und er hat jedem seiner Fähigkeiten entsprechend etwas gegeben, um es anzulegen, um etwas draus zu machen, um es gut zu verwalten. Gut. Die Bibelstelle ist wahnsinnig lang, ich kürze ein bisschen ab. Was ist passiert? Okay, der mit den 5 Beuteln ist hingegangen, hat das Geld sofort angelegt und verdoppelt. Der mit den 2 Beuteln ebenfalls verdoppelt. Der aber mit dem 1 Beutel hatte solche Angst, dass irgendwas schiefgehen könnte mit diesem 1 Beutel Gold. Er ging hin, grabte ein Loch und hat's versteckt. Gut, dann lesen wir weiter. Nach langer Zeit, oder Jesus hat gesagt, ich komme bald. Ja, ist relativ der Begriff, kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er 5 Beutel Gold anvertraut hatte, sagte: Herr, du gabst mir 5 Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Und der Herr freute sich: Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Dann war der 2. mit den 2 Beuteln Gold, sagt: Hey, ich habe es auch verdoppelt. Das steht nochmal genau dasselbe. Und der Herr sagt wieder: Super gemacht, du treuer, guter Diener. Hey, lass uns feiern. Ich werde dir mehr Verantwortung geben. Und dann kommen wir zum 3., der es vergraben hatte. Dann kam der Diener mit dem 1 Beutel Gold und sagte: Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Aber der Herr erwiderte: Du böser, fauler Diener. Du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und der sammelt, was er nicht angebaut hat? Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immerhin Zinsen bekommen. Nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem mit den 10 Beuteln Gold. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, was er besitzt, genommen. So die Worte von Jesus mit einem Vergleich. Wie ist das Himmelreich? Die Zeit da oben kann nicht stimmen. Ich habe nicht schon 6 Minuten überzogen. Jetzt könnt ihr mir noch mal 30 geben. Also dieser Diener, er hat das Geld nicht mal gestohlen. Er hat ihm genau das, was er bekommen hat, hat er diesem Herrn wieder zurückgegeben. Und trotzdem sagt er, du fauler und böser Knecht, du hast es nicht eingesetzt, du hast nichts daraus gemacht, obwohl ich gesagt habe, du sollst es anlegen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du, ich liebe es zum Beispiel, wir haben ja auch in Wien hier, wir haben ja immer wieder solche Bettler auf der Straße, richtig? Und was ich liebe ist, wenn die sich irgendwas Kreatives überlegen, um an Geld zu kommen. Nicht einfach nur so machen, sondern, keine Ahnung, mit den 2 Euros, die sie haben, Limonade kaufen und dann einen kleinen Limonadenshop machen und aus den 2 Euros halt 4 Euro machen, weil die Leute von ihnen diese Limonade kaufen können. Als einfaches Beispiel. Aber sie nehmen das Wenige, das sie haben, und sie machen was drauf. Oder vielleicht haben sie irgendein Talent, oder? Sie können gut singen, stellen sich auf die Straße und singen. Dann denke ich, ja, da gebe ich wirklich gerne. Dann denke ich mir, yes, mach weiter so. Setze das Wenige, was du hast, ein. Und denk nicht einfach, es fällt mir dann eh irgendwie vielleicht auf den Kopf und die anderen sind verantwortlich dafür, dass es mir besser geht. Nein, Gott hat jedem von uns, wirklich jedem, ausnahmslos, bin ich 100% überzeugt, Dinge zur Verfügung gestellt. Und wenn du noch nicht weißt, was das ist, hey, dann lass es uns gemeinsam herausfinden, weil jeder hat etwas. Gut, als ersten Teil von der Predigt möchte ich gerne zum Thema reden, Verwalten von Geld und Besitz. Jesus hat 38 Gleichnisse gebracht in der Bibel. 16 davon gehen über Geld und Verwalterschaft. Hat Jesus Geld gebraucht?
Nein.
Aber Jesus hat ganz genau gewusst, wenn es um Geld und Besitz geht, dann werden wir Menschen wahnsinnig emotional. Oder? So ist es. Plötzlich geht es um Geld, wird es komisch. Dabei ist Geld einfach eine Ressource, die wir zur Verfügung haben, um etwas damit zu machen. So müssen wir das sehen. Es ist ein Geschenk. Gut. Zu diesem Thema Verwalterschaft. Lass uns mal definieren, was bedeutet Verwalterschaft? Habe ich das mitgebracht? Verwalterschaft bedeutet Management für den Besitz eines anderen? Eine Person oder Institution, die sich übergangsweise und meist treuhänderisch für jemand anderen um etwas kümmert. Gut, jetzt möchte ich heute Morgen mal unsere Perspektive als Christen ein bisschen neu aufrollen. Was gehört uns? Kannst du mal die Augen zumachen? Das gehört uns. Alles auf dieser Erde gehört Gott. Wir haben nicht mehr das Gefühl, ja, wir haben das erarbeitet. Wir haben das erschaffen. Wir haben das erarbeitet. Natürlich. Aber mach mal deine eigene Erde. Ohne irgendwas. Mach mal die eigene Blume, ohne dass du einen Samen hast, der schon da war, weil Gott ihn erschaffen hat. Also alles steht, auch deine Begabung, dein Talent, dein Hirn, weil du so intelligent bist. Ist es dein Verdienst? Natürlich, wenn du lernst, wenn du es einsetzt, wenn du damit arbeitest. Aber wer hat dir das Hirn gegeben? Gott. Alles gehört dem allmächtigen Gott. Alles Silber, alles Gold, alle Intelligenz, alle Schlauheit kommt von ihm. Das am Sonntagvormittag. Das bedeutet, meine Lieben, auch in diesem Gleichnis, wir sind alle nur Verwalter. wir sind nicht die Besitzer. Als zweiter Punkt, wir sind nicht die Besitzer, wir sind nur Verwalter von dem, was Gott uns zur Verfügung stellt. Und in diesem Gleichnis steht, er gibt jedem nach seiner Fähigkeit. Die einen haben ein bisschen mehr, die anderen haben ein bisschen weniger. Der eine ist ein bisschen gescheiter, der andere kann das ein bisschen besser. Jeder, also wir sind nicht, und das müssen wir, und ganz ehrlich, diese Erkenntnis, die hittet mich extrem. Weil dann denke ich mir, ah, mein Auto ist dann doch nicht mein Auto. Das ist Gottes Auto. Gut, ich meine, wir haben das Auto damals geschenkt bekommen durch Gebet, weil wir keins kaufen konnten. Und für uns ist klar, das Auto hat wirklich Gott uns geschenkt. Und deswegen stellen wir das auch gerne anderen zur Verfügung, weil das gehört nicht uns. Aber so oft denken wir, das gehört mir, das gehört mir, das, meins. Ja. So ticken wir, oder? Ja. Jeder von uns. Der Punkt ist nur, im Reich Gottes schaut das alles anders aus. Es heißt, wer der Größte sein will im Reich Gottes, soll der größte Diener sein. Und nicht der mit dem größten Vermögen. Fakt ist der, unser letztes Hemd hat keine Taschen. Wir können keinen Reichtum dieser Erde mitnehmen. Wir haben das nur zur Verfügung, währenddem wir auf dieser Erde sind. Und wir können uns aber Schätze im Himmel sammeln. Die schauen aber ganz anders aus, als wir uns das vorstellen. Schauen ganz anders aus. Da kannst du in der Bibel lesen, wie die ausschauen. Gut, also ich habe alles zur Verfügung und soll das gut verwalten. Wie soll ich das verwalten? Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, anhand von Smarties-Rollen. Gell? Oh, ich liebe Smarties. Früher, als meine Schwester und ich noch, ich habe eine ältere Schwester, ist ein Jahr älter als ich, haben wir immer von unserer Oma eine Rolle Smarties bekommen. Was habe ich gemacht? Sofort alle aufgegessen. Wirklich. Du konntest so schnell, konntest gar nicht schauen, war meine Smarties-Rolle leer. Meine große Schwester hat Folgendes gemacht. Sie hat zuerst überlegt, okay, welchen Teil esse ich selber, investiere ich für mich, tue mir was Gutes und den Rest spare ich mal. Und dann kam natürlich ich als ihre kleine Schwester, meine Smarties, alle schon gefressen und komme zu meiner Schwester und sage, hast du noch Smarties? Und was macht meine Schwester? Große Schwestern sind einfach das Beste, was dir im Leben passieren kann. Sie hat es mit mir geteilt. Obwohl sie gewusst hat, ich habe genau gleich viel bekommen wie sie. Aber sie hat mich so sehr geliebt, dass sie mir dann doch ein paar von diesen Smarties, von ihren Smarties überlassen hat. Aber nicht alles, weil ein Teil hat sie dann wieder für später aufgespart. Und ich habe mir da wirklich gedacht, meine Schwester hat echt was begriffen von Verwalterschaft. Und das sind die drei Punkte. Investiere weise, also überleg, okay, bei deinem Geld oder bei dem, was du hast, schau, dass du weise das ausgibst, auch für dich selber. Weise. Weise investieren, spare schlau und gib großzügig. Weil wenn du da so einen Überblick hast, weil deine Ausgaben definiert sind und auch dein Sparen definiert ist, dann kannst du auch ganz großzügig entscheiden, okay, um was gebe ich weg? Und zum Thema Geld gibt es ein paar Prinzipien in der Bibel, die möchte ich mit euch anschauen. Also ich rede über Geld und Besitz und dann, wenn wir Zeit haben, reden wir noch über Zeit und Begabung und Talente, aber vielleicht muss ich dann dort ein bisschen durchrauschen. Weil das Thema Geld heute wichtig ist. In der Bibel gibt es ein Prinzip von, okay, wie soll ich das, was ich zur Verfügung habe, wie soll ich damit umgehen? Und in der Bibel zieht sich ein Prinzip durch von den 10%. Und bei meinem Bibelstudium die letzten Wochen, das ist so interessant, eben wie gesagt, ich bin erst beim 2. Mose und ich bin erst im Matthäus-Evangelium, bin ich auf ein paar Bibelstellen gestoßen, die genau mit diesem Prinzip zu tun haben und die möchte ich jetzt einfach mit euch teilen. Also wir werden jetzt richtig Bibelstudium betreiben. Ready? Ihr könnt es auch gerne mitschreiben, dass ihr dann das zu Hause auch nochmal nachlesen könnt, zum Schauen, ob ich da nicht am Blödsinn verzapfe. Gut, Also, Zehnter und Erstlingsgabe. Das erste Mal in der Bibel von diesen 10% lesen wir im 1. Mose 14 und zwar beim Abraham. Die Situation war folgendermaßen: verschiedene Könige sind gegeneinander aufmarschiert, haben einen Krieg geführt und Lot, der Neffe von Abraham, kam unter die Räder und in Gefangenschaft. Abraham hat das mitgekriegt, ist gegen die in den Krieg gezogen, hat alles zurückerobert, auch für die Könige, die seine Freunde waren. Und dann war folgendes: Melchisedek segnete Abraham mit dem folgenden Segen: Gesegnet sei Abraham durch den höchsten Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hände gegeben hat. Und jetzt Achtung, da gab Abraham Melchisedek ein Zehnten von allem, was er zurückerobert hat. Gut, denkst du, hey, ja gut, wieso gibt er das jetzt diesem Melchisedek? Das Interessante ist, Melchisedek war ein König und ein Priester. Und es steht, also ein Diener Gottes. Und sein Name, Melchisedek, bedeutet König der Gerechtigkeit. Und im Neuen Testament wird Jesus beschrieben als ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Also Melchisedek war im Alten Testament ein Typus für Christus. Okay, um das jetzt im Detail zu erklären, müsste ich eine eigene Predigt machen. Aber so viel mal dazu. Interessant, dass Abraham genau diesem Melchisedek 10% von dem gibt, was er zurückerobert hat. Und das Interessante ist, niemand hat es ihm gesagt. Niemand hat Abraham gesagt, dass er das machen soll, sondern er hat es von Herzen, hat er das diesem König, diesem Diener Gottes zur Verfügung gestellt. Dann gehen wir weiter im Alten Testament und kommen zu Jakob. Das ist das Großkind vom Abraham. Abraham war sein Großvater. Und folgende Geschichte: Jakob war unterwegs nach Haran, hat unterwegs irgendwo übernachtet, hat einen Stein als Kopfkissen genommen und hat geträumt. Und in diesem Traum ist Gott ihm begegnet und hat gesagt: Ich bin mit dir, ich beschütze dich, ich versorge dich. Und der Jakob ist in der Früh aufgewacht und hat gedacht: Wow, das ist ein Ort, wo Gottes Gegenwart ist. Das habe ich nicht gewusst. Und was macht er? Er hat diesen Stein, auf dem er geschlafen hat, hat er gesagt: Hey, das ist ein Gedenkstein. Ich nenne den Bethel. Das bedeutet Haus Gottes. Und dann hat er ein Gelübde abgelegt und hat gesagt: Hey, wenn dieser Gott mich beschützt, wenn der für mich da ist, wenn der für mich schaut, an der Stelle, wo ich diesen Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein und ich will dir, Gott, den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Dieser Ort war das Haus Gottes für Jakob. Hat Gott ihm das befohlen? Nein. Eine Herzenshaltung. Hey, ich gebe dir 10% zurück von dem, was du, Gott, mir schenkst. Dann bin ich weitergegangen in meinem Bibelstudium in den 2. Mose. Und da kommt dann die Anweisung von Gott, oder? Er hat die Israeliten aus dem Land rausgeführt und hat gemerkt: Oh meine Güte, die machen ja nur Blödsinn. Okay, ich muss denen ein paar Regeln geben, sonst kommt es nicht gut. Und eine davon war: Den ersten Ertrag eures Getreides und eures Wein dürft ihr nicht zurückhalten. Ihr sollt mir eure erstgeborenen Söhne geben, genauso wie die Erstgeburten eurer Rinder, eurer Schafen und Ziegen. Und lasst das Neugeborene, bla 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 bla, gebt es mir am 8. Tag. Da redet er von diesem Ersten, diese Erstlingsgabe. Das Erste, nicht die Reste. Das Beste, nicht die Reste. Das müssen wir. Das Beste, nicht die Reste. Das Beste, nicht die Reste. Jetzt ihr. Gut. Das Beste, nicht die Reste. Gut. Dann gehen wir weiter im Alten Testament und dann kommt die wohl berühmteste Stelle, Maleachi. Soweit bin ich noch nicht, aber die kenne ich. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorrathaus. Achtung, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch auf die Probe, ob ich nicht die Himmelsfenster für euch öffne, euretwegen wegen die Fresser bedrohen, damit ihr euch nicht um, ich werde eure Ernte beschützen, etc. etc. Bringt den kompletten zehnten Teil. Gut, soweit mal im Alten Testament. Und jetzt gibt es ja solche, die sagen, das ist nur alttestamentlich, das ist vor Jesus. Der Zehnte, das gilt nicht mehr im Neuen. Oh ja. Oh ja. Lies mal deine Bibel. Also, Jesus sagt nämlich selber in Matthäus, ich bin bei Matthäus beim Studieren, habe ich euch gesagt, Matthäus 23, Vers 23, euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben, was ja an sich eben richtig ist. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube kümmert ihr euch nicht. Achtung! Ihr sollt den Zehnten geben, gewiss. Aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Was sagt Jesus damit? Das Prinzip ist nicht aufgehoben. Aber ihr sollt es nicht aus der falschen Motivation machen. Und ihr sollt die viel wichtigeren Dinge darüber hinaus nicht vernachlässigen und vergessen. Also wenn du den Zehnten nur gibst und denkst, ja, muss ich halt. Dann schießt du am Ziel vorbei. Aber wenn du sagst, okay, Gott hat dieses Prinzip erfunden, damit es im Tempel genug Nahrung gibt, damit Kirche funktionieren kann, damit wir alle genug haben und auch für die, die nicht genug haben, da sein können und wir darüber hinaus aus dem richtigen Herzen geben, dann haben wir es begriffen. Dann haben wir es begriffen. Also es geht nicht um ein Gesetz, sondern um ein Prinzip und es geht um unser Herz. Und es ist ein Test für jeden von uns. Sind wir bereit, das zu geben? Und da gibt es noch eine andere Stelle. Oh ja, die Zeit und Begabung werden knapp. Aber wo auch Jesus sagt, wo sie zu Jesus kommen und ihn in Versuchung, danke, oder wo sie ihn testen und sagen, ja, sollen wir denn die Steuer zahlen? Also quasi, und was sagt Jesus? Ich liebe die, also wirklich, ihr müsst mal die Antworten lesen von Jesus, er war so schlau, er war so intelligent. Und er sagt, was ist denn auf der Münze drauf? Ja, der Kopf des Kaisers. Dann sagt er, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Also zahlt eure Steuer, Leute. Zahlt eure Steuer. Und dann bringt Jesus aber noch einen Nachsatz. Und nicht oder vielleicht und gebt Gott, was Gott gehört. Und was gehört Gott? 10%. Nein, es gehört ihm alles. Aber 10% will er zurückhaben. Und da prüft er unser Herz. Und jetzt sage ich euch was unfassbar Begeisterndes. René hat mal eine Zeit lang Küchen designt, gell? Für einen großen Konzern. Ich nenne jetzt keine Namen. Und es ist ja so, wenn du da gut arbeitest, dann kriegst du nicht nur dein Minimumgehalt, sondern du kriegst Provision. Ja. Und was hast du bekommen, wenn du gut gearbeitet hast? 10-15%? Genau, also der Chef, die Firma hat so viel reingeholt und der René, weil er das Geschäft vermittelt hat, hat 10-15% gekriegt. Das sind 10 Rollen Smarties übrigens. Bei Gott ist es andersrum. Du kriegst dieses ganze Dingsdongs und musst ihm nur das zurückgeben. Und das da hast du zur freien Verfügung, was du weise investieren kannst, schlau sparen und mit dem du großzügig geben kannst. Das ist doch super. Das ist doch super. Schau, und vielleicht hast du nur 10 von denen. Aber auch da ist das 10%. Das ist der Rest. Oder? Jeder nach seinen Fähigkeiten. Jeder nach seinem Dings. Aber das gehört nicht uns, sondern, also es gehört alles nicht uns, aber das geben wir zurück. Ja? Ja. Gott liebt es, wenn wir ihm gehorchen und wenn wir einfach seine Prinzipien leben. Wenn René und ich unser Gehalt bekommen, wir sind ja jetzt mittlerweile bei der Kirche angestellt. Ich arbeite nebenher auch noch selbstständig als Künstlerin. Aber das Erste, was wir machen, wenn das Geld aufs Konto kommt, wir zahlen unseren Zehnten. Und jedes Mal manuell. Weil dem René ist es ganz wichtig, dass es nicht ein Dauerauftrag ist, sondern dass wir das ganz bewusst, diese 10% Gott zurückgeben. Und dann zahlen wir die Miete und dann zahlen wir mein Gewand und investieren weise in mich und sparen schlau und geben großzügig. Aber das ist das Erste. Wie haben wir gesagt? Das Beste, nicht die Reste. Das Beste, nicht die Reste. Das Beste, nicht die Reste. Yeah, yeah, yeah. Okay, das ist mir wirklich heute spontan eingefallen. Ja, das vergesse ich nicht mehr, wenn ich mal anfange zum Rappen. Hä? Genau. Und der Punkt ist der, schau, wir bekommen, um zu geben, und nicht wir geben, um zu bekommen. Aber das Geheimnis Gottes ist, wenn er sieht, dass wir mit großzügigem Herzen, von ganzem Herzen geben, dann belohnt er uns. Aber es darf nicht unsere Motivation sein. Es darf nicht unsere Motivation sein, aber so gut ist unser Gott. Genau. Und dann drüber raus, nach dem 10. und den 1. gibt es auch die Opfer. So, nochmal die schöne Dings. Und das ist alles drüber hinaus, wo du sagst, gut, das gebe ich dahin, das gebe ich da, da ist mein Nachbar in Not. Aus meiner Überzeugung, der 10. gehört ins Haus Gottes, damit es im Tempel genügend Nahrung gibt. Nicht, weil es ein Gesetz ist, sondern weil ich hier meine geistliche Nahrung bekomme, weil das meine Familie ist, damit Kirche gut funktionieren kann. Warum hat Gott dieses Prinzip erfunden? Habe ich nicht erfunden. Gell? Ich rede für ihn. Just saying. Und Opfer. Also investiere weise, spare schlau, gib großzügig und nimm göttliche Finanzprinzipien ernst. Gut, jetzt haben wir noch eine Minute. Zweitens. Verwalten von... Ich sehe, ihr seid noch voll motiviert. Ihr seid super. Ihr seid die Besten. Das so viel mal zum Thema Geld und Besitz. Gut. Dann hat uns Gott die Ressource Zeit zur Verfügung gestellt. Und anders als mit Geld ist es so, wenn du Geld ausgibst und wenn du vielleicht auch Fehler machst und Geld falsch ausgibst, du kannst es dir wieder zurückerarbeiten, wenn du es richtig machst. Zeit. Never ever again. Zeit, die wir verschwenden, kriegt man nie mehr zurück. Deswegen lohnt es sich auch, über unsere Zeit nachzudenken, wie wir unsere Zeit verwalten. Und auch da gibt es biblische Prinzipien. Da machen wir jetzt so einen Schnelldurchlauf. Bam, 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 okay? Also, in dem Psalm steht, Herr, lehr uns bedenken, dass wir eines Tages sterben werden, damit wir klug werden und unsere Zeit gut einsetzen. Im Epheser steht, kauft die Zeit aus, Zeit nutzen und nicht einfach verstreichen lassen und niemals wirklich leben. Die Zeit auskaufen, Zeit als was Kostbares sehen. Dann steht in der Bibel, egal was wir tun, wir sollen es für Gott tun. Auch wenn du, sag ich mal, in der Wirtschaft, in einem normalen Job arbeitest, arbeite so, wie wenn dein direkter Vorgesetzter Gott wäre. Und mach den besten Job. Weil schlussendlich gehört alles ihm, alles kommt von ihm und wir stehen am Schluss vor ihm und nicht vor deinem Chef. Aber wenn du wie für Gott arbeitest, dann weiß ich, du wirst dein Allerbestes geben, weil Gott sein Allerbestes für dich gegeben hat in seinem Sohn Jesus. Und dann gibt es dieses Prinzip vom Sabbat, den Sabbat halten. Das beginnt auch im Alten Testament und auch im Neuen wird darüber gesprochen, dass man 6 Tage arbeiten soll, Vollgas geben kann, aber am 7. Tag, einen Tag in der Woche, da muss man einfach Ruhe geben. Da muss man einfach Ruhe geben und so tun, wie wenn alles erledigt wäre. Oh, das fällt uns schwer, oder? Das fällt uns schwer. Aber nur so können wir langfristig dranbleiben, nicht ausbrennen Und Jesus sagt dann extra, weil da haben auch die Pharisäer wieder so ein Gesetz ausgemacht, und gesagt, du darfst am Sabbat nicht den Liftknopf drücken und weiß ich nicht was, oder? Und er hat gesagt, hallo, ihr habt es aber völlig falsch verstanden, völlig übertrieben. Der Sabbat ist für den Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat. Also der Sabbat, dieser freie Tag, ist ein Geschenk Gottes an dich und an mich, dass wir frei machen, um Kraft zu tanken, damit wir wieder Vollgas geben können für ihn. Wir haben dieses Prinzip, wir leben das im ICF. Es gibt Ausnahmen, dass wir mal an einem Samstag einen Get Free Day haben oder vielleicht mal eine Ladies Lounge, was weiß ich. Aber grundsätzlich, stimmt's? Am Samstag? Was läuft? Nada, niente, nothing, keine Meetings, nein! Und ich höre nichts von denen. Ich höre nichts von denen am Samstag, außer es ist freundschaftlich und wir gehen grillen, schwimmen, was weiß ich. Aber wir arbeiten nicht. Soviel zum Thema Zeit. Und dann haben wir da noch die Talente und Begabungen. Und auch da, meine Lieben, gibt es oft ein großes Missverständnis mit unserem Ego. Also heute macht es mir irgendwie richtig Spaß, muss ich sagen. Merkt es? Ja? Ja? Da ist ein Missverständnis, weil wir denken, wenn ich etwas gut kann, das ist ein Missverständnis, weil Gott hat uns Begabungen und Talente nicht gegeben, damit wir selber zu Stars werden, sondern er hat sie uns gegeben, damit wir einander damit dienen. Schau, ich lese euch das noch vor, damit ihr es auch glaubt, dass es in der Bibel steht. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. In der Elberfelder Übersetzung steht, wer eine Gabe empfangen hat, dient damit einander als, da haben wir es wieder, gute Verwalter. Gute Verwalter. Deine Begabungen, deine Talente sind nicht in erster Linie für dich, sondern dass du sie einsetzt, um anderen Menschen damit zu dienen. Um andere Menschen besser zu machen, anderen Menschen zu helfen, andere Menschen weiterzubringen. Aber das geht einfach nicht in unseren Kopf rein, aber so ist es. Und so sollte es in der Kirche sein. Jetzt stell dir vor, jeder von uns, auch online, nimmt diese Prinzipien ernst, gibt seine 10% in die Kirche, damit genügend Nahrung ist für alle, überlegt sich, wie viel von meiner Zeit kann ich in Menschen investieren in meiner Kirche? Und wie kann ich meine außergewöhnlichen Begabungen und Talente im Haus Gottes zur Verfügung stellen? Nicht mir selber, sondern den anderen. Den anderen. Und da brauchen wir wirklich ein Umdenken, weil das ist für uns, unser Mensch ist, Ego ist es nicht logisch. Es ist nicht logisch. Aber so funktioniert es im Reich Gottes. Und das Himmelreich Gottes ist nicht logisch, sondern es ist übernatürlich. Und es ist großartig. Weil eines Tages kommt dieser Herr zurück und fragt jeden Diener, was er gemacht hat mit dem, was ihm anvertraut war. Und deswegen, meine Lieben, ich rede genauso zu mir wie zu euch. Lasst uns überlegen, okay, wo kann ich in meiner Verwalterschaft, sei das Geld, sei das Zeit, sei das Begabungen, wo kann ich einen Next Step gehen? Triff heute eine Entscheidung. Vielleicht ist, danke Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst, dass du durch die Kamera hindurch online gehst, du den Finger dort drauf legst, wo du möchtest, dass jeder von uns an Next Step geht. Weil wir sind die Braut von Jesus als Kirche. Und wir wollen eine schöne, eine dynamische, eine lebendige Braut sein, oder? Nicht so ein verfötzeltes Irgendwas. Schmutzig Nein, sondern wir kümmern uns gemeinsam um die Braut von Jesus, dass wenn er zurückkommt, es eine schöne Braut ist. Und dieser Herr kommt zurück. Bald, hat er gesagt. Wir wissen nicht wann, aber er kommt. Wir werden jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern und du darfst jetzt ganz kurz die Augen schließen. Frag einfach Gott, was ist dein Next Step? Wo musst du vielleicht dein Herz prüfen? Wo musst du umkehren, Buße tun? Wo du gewusst hättest, dass du etwas tun sollst und es aber nicht getan hast? Und Gott wird dir entgegenkommen und dir vergeben. Und dann kannst du es anders machen. Nehmt euch diese Momente Zeit. Das Abendmahl wird ausgeteilt. Ihr dürft es gern austeilen. Auch zu Hause, ich hoffe, oder im Startup, ihr seid ready. Wir werden das jetzt nachher alle gemeinsam nehmen und wir machen einen kurzen, ruhigen Moment. Jesus, und wir kommen einfach gemeinsam vor dich. Danke für deine Prinzipien, die wie Felsen sind, wo wir uns drauf stellen können. Und wenn der Wind kommt, der Regen, es ist Fels und nicht Sand, der uns wegspült. Und auch wenn uns die Welt was anderes sagt, wir vertrauen dir und wir glauben dir. Jesus, und ich danke dir für jede Person, die heute einfach einen Next Step geht und sagt, okay, da möchte ich noch mehr Ordnung in mein Leben reinbringen. Danke, dass du hilfst bei der Umsetzung. Und auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, lauter kleine Schritte kommt man auch vorwärts. Und Jesus, du hast gesagt, wir sollen immer gemeinsam das Abendmahl feiern, um daran zu denken, dass du uns gerettet hast, dass du uns freigesetzt hast, dass du Gott der Allmächtige bist. Und das möchten wir auch heute gemeinsam tun. Und deswegen nehmen wir gemeinsam dieses Brot und es symbolisiert den Körper, den du hingegeben hast, der zerschlagen wurde mit vielen Striemen. Das heißt, durch deinen Tod am Kreuz, durch das, dass du deinen Körper hingegeben hast, ist uns Heilung geworden, spätestens im Himmel. Und wir danken dir, dass wir dieses Brot jetzt essen dürfen mit der Dankbarkeit, dass das zu unserer Heilung und Wiederherstellung allerspätestens im Himmel bei dir, wenn wir in deiner vollkommenen Gegenwart sind, dient. Jesus, und wir haben unsere Herzen geprüft. Du sagst, wir sollen es nicht nehmen, wenn wir bewusst irgendwelche Dinge im Leben haben, wo wir wissen, dass du sie nicht gerne siehst oder dass wir irgendwas haben, was nicht geklärt ist, Jesus. Und wir danken dir, dass du uns vergibst für all die Dinge, die wir jetzt vor dich gebracht haben. Und du sagst, wenn du uns vergeben hast, dann können wir das nehmen mit dem Wissen, dass dein Blut uns reinigt. Sagst, auch wenn unsere Sünden blutrot waren, du wäschst uns weiß wie Schnee. Und an das wollen wir uns heute erinnern, wenn wir diesen Saft gemeinsam trinken. Durch das, dass du dein Blut vergossen hast, haben wir Zugang zu deiner Vergebung jeden Tag 100.000 Mal. Wir danken dir, Jesus. Danke für dein Blut. Yes. Habe ich euch schon gesagt, ihr seid die Besten? Jetzt lasst uns nochmal gemeinsam aufstehen. Lasst uns nochmal einen Worship-Song singen und einfach Gott anbeten für die Prinzipien, die er uns gibt, die Ordnung, Leben, Freiheit und echten Segen in unser Leben bringen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.